Franziska, bist du eigentlich auf YouTube und Instagram unterwegs und was schaust du da so an?
Ich bin auf YouTube, eigentlich war ich bisher nie unterwegs, aber seit neuestem, ich habe nämlich was ganz Cooles gefunden. Und auf Instagram bin ich viel unterwegs und schaue mir Bilder an von Leuten und folge auch bestimmten Themen, zum Beispiel vegane Ernährung oder plastikfrei oder allem was alles, was so mit Geburt und Babys zu tun hat. Ja.
Wir wollen ja heute drüber sprechen, wie das Frauen- oder das Rollenbild ist in den digitalen Medien, weil es da eine neue Studie dazu gibt und die ist ziemlich spannend.
Das stimmt.
Darum geht es heute vor allem Dingen.
Darum soll es gehen.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Herzlich willkommen bei MWD, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten und von nordbayern.de. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, weil es ist nämlich erst 9 Uhr morgens und wir nehmen schon auf. Das ist, Franzi, für mich echt eine voll frühe Zeit. Normalerweise haben wir immer eher gegen Abend aufgenommen. Aber es ist vielleicht auch, weil wir ja eine Premiere haben, wir zwei heute miteinander, ist diese neue Uhrzeit morgens vielleicht auch irgendwie. Ja, ich fühle mich doch ganz frisch und wach und freue mich total auf unsere gemeinsame Zeit hier als
Podcasterin. Ich freue mich auch.
Ich finde das total klasse. Ja, aber wir wollen auch kurz die Lisa grüßen. Ne?
Ja.
Die hat einen neuen Podcast.
Ja, hallo Lisa, wir grüßen dich. Und wir haben uns auch beide mal den neuen Podcast von der Lisa angehört. Der heißt Schmerzenssache. Und beschäftigt sich mit Schmerzen, im Speziellen mit Rückenschmerzen. Ja, Ute, wie fandest du den?
Das Thema ist sehr wichtig. Ich finde es super, dass sie das Thema aufgreift und denke, das kann wirklich Leuten, die auch betroffen sind, so einen guten Push geben. Also das fand ich super. Die Idee finde ich klasse.
Ja, also ich habe auch reingehört und in den ersten 5 Minuten dachte ich mir so, die wollen den ganzen Podcast machen und über Rückenschmerzen reden. Wie ist denn das? Und dann haben sie aber noch ein bisschen referiert, worüber sie insgesamt reden wollen und welche Bedeutung das für sie hat und welche Art von Schmerzen es überhaupt noch so gibt. Es geht ja über Liebeskummer und Verlustschmerz und das fand ich total interessant und habe mir gedacht, ja, da bleibe ich doch gleich dran. Mhm. Genau, so viel dazu.
Genau.
Jetzt wollen wir aber über unser eigentliches Thema sprechen. Und zwar angestoßen wurde das Thema eigentlich durch diese Studie von der Maria Furtwängler. Die hat mit ihrer Tochter zusammen, haben sie eine Stiftung, Malisa heißt die. Und ja, Ute, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Ja, die haben ja vor 2 Jahren schon eine Studie rausgegeben und machen lassen zum Rollenbild im Fernsehen. Und da war ja das Ergebnis, dass auf eine weibliche Darstellerin im Schnitt 2 männliche Darsteller kommen. Und dass vor allen Dingen ab einem Alter von 30 Jahren Frauen immer mehr verschwinden vom Bildschirm. Das ist nur anders bei Telenovelas und bei so Soaps. Also da ist dann das Geschlechterverhältnis ungefähr so wie in der Gesellschaft, nämlich halbe halbe. Aber ansonsten ist auch bei der Wissensvermittlung im Fernsehen ist immer noch so, dass es vor allen Dingen Nachrichtensprecher, Redakteure, also Männer gibt, die auch Wissen und Nachrichten vermitteln. Und jetzt hätte man ja davon ausgehen können, dass auch in den digitalen Medien das anders ist, weil es ein jüngeres Medium ist, weil auch mehr jüngere Leute da unterwegs sind, also was reinstellen und es nutzen. Und jetzt haben sie untersuchen lassen, ob es tatsächlich so ist, also das Geschlechterverhältnis anders ist. Aber das Ergebnis ist eben wirklich ernüchternd. Es ist da genauso. Also auf eine Frau auf YouTube oder Insta kommen 2 Männer. Die Rollenverhältnis ist genau das Gleiche. Mhm. Und gerade auf YouTube ist es so, dass auch die Darstellung zwischen Männern und Frauen wirklich voll dem Klischee entspricht. Also die Frauen schminken sich gerne, sind gerne häuslich, nähen oder stricken oder geben Backtipps, Kochtipps, zeigen sich also über ihre Hobbys und über diesen sehr häuslichen Bereich, über ihr Aussehen. Und Männer sind viel unterwegs, auch im MINT, also im naturwissenschaftlichen Bereich. Freundschaften, komischerweise, thematisieren auch eher Männer als Frauen. Sie sind sportlich, sie sind aktiv, sie sind draußen, sie sind auch im Comedy- und Politikbereich vertreten. Und ich finde es ernüchternd, dass junge Frauen, weil es sind auf YouTube einfach junge Frauen, weil ich habe gelernt, ich mit meinen 48 bin schon so gut wie tot auf YouTube, also mich würde da gar keiner mehr sehen wollen. Es sind junge Frauen und die haben auch, es kam so auch raus bei der Studie, dass die einfach auch Angst haben, also dass es da Ängste gibt, dass die sich in diesem Beauty-Bereich einfach sicher fühlen. Das ist das, was sie kennen, das ist das, wie sie sich auch in der realen Welt darstellen, wo sie wahrscheinlich auch viel positives Feedback bekommen, wo sie sagen, das ist wie so eine kuschelige Nische und in der wage ich es auch, mich auf YouTube zu zeigen. Und alles andere scheint mit Mut verbunden zu sein und auch mit Sanktionen. Also wenn Frauen erzählen, ich habe mal was anderes probiert, dann kamen gleich irgendwelche Hasskommentare. Das ist einschüchternd auch. Also es ist ein Medium mit vielen Repressionen ganz offensichtlich. Und klar ist auch, wenn du Geld verdienen willst, was ja an sich cool ist, finde ich, dass auch Frauen versuchen, mit YouTube Geld zu verdienen, dann scheinst du eben auch in diesen Beauty-Bereich gehen zu müssen. Du musst super aussehen, du brauchst lange Haare. Du musst dich in einer Minute mit 30 Produkten schminken können. Mhm. Das ist so irgendwie die Challenge. Und dann kannst du da Kohle verdienen. Und ernüchternd ist eben, finde ich, die Erkenntnis, die dahinter steckt, dass sich auch in den digitalen Medien, wo so viel Mitbestimmung möglich wäre, sich die normal bekannten Geschlechterverhältnisse nur reproduzieren. Und es für die Frauen eher so Richtung geht, ja, zurück, ja, mit der Schürze, super geschminkt, so in das 50er Jahre, die Maria Furtwängler hat auch gesagt, das ist so das Frauenbild der 50er Jahre. Und ich frage dich, wie passt das zusammen mit so einem doch immer noch sehr interaktiv neuen Medium? Ich empfinde es immer noch als eine Chance, da was Neues zu machen. Aber warum meinst du, wird das nicht genutzt?
Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, weil ich es mir erst nicht so richtig erklären konnte, beziehungsweise war mein erster Gedanke, ja, das ist doch Mist, aber ja, und ich denke, dass es deswegen so ist, weil es schon die Normativität in der Gesellschaft widerspiegelt, nur stärker, also quasi die Rollenklischees, die in der Gesellschaft ja sowieso noch vorherrschen, die werden da noch viel, viel stärker performt. Weil du dir ja erstmal Sichtbarkeit verschaffen musst in den sozialen Netzwerken und in den sozialen Medien. In der normalen Gesellschaft, in der Realität bist du ja per se sichtbar eigentlich. Durch deinen Körper, durch deine Körperlichkeit bist du ja schon sichtbar. Das bist du aber in den sozialen Medien nicht. Da musst du dich aktiv für den Eintritt entscheiden und für deine Sichtbarmachung. Und das schaffst du eben. Sichtbar wirst du nur, wenn dich jemand mag, wenn dich jemand liked, wenn dich jemand abonniert, wenn dir jemand folgen will. Und wenn der Zuschauer dich in deiner klassischen Rolle sehen will oder wenn der von dir als junge, hübsche Frau sehen will, wie du dich schminkst, wie du Beziehungstipps gibst, wie du bastelst und nähst, dann musst du das eben tun, um dir Sichtbarkeit zu verschaffen. In dem Moment, wo du vielleicht mit was anderem punkten möchtest und die Leute abschalten, bleibst du eben unsichtbar.
Ich habe Instagram für mich ausgeschaltet. Ich war lange auf Instagram, weil ich auch eigentlich sehr gerne fotografiere und ich fand das eigentlich ein total schönes Medium, um Sachen zu teilen und habe mich immer auch über Rückmeldungen gefreut, dass es irgendjemandem gefallen hat. Auch gerade wenn Fotografenkollegen dann irgendwie geliked haben, fand ich das super. Aber da ging es mir nicht darum, mich zu zeigen, sondern
dein Können im Endeffekt.
Genau.
Also oder nicht unbedingt nur dein Können, aber schon auch dein Können. Wie gut hast du das Bild fotografiert? Aber auch, ja, was tust du so? Reisen vielleicht?
Ja, aber auch einfach so eine Sichtweise, ein Detail, das ich super fand. Habe gedacht, wenn das andere auch lustig finden, freut mich das auch so total. So auf der Ebene eigentlich. Aber ich bin weg von dem Instagram, weil ich gemerkt habe, es triggert mich total. Weil ich nämlich anfange, mich zu vergleichen mit anderen.
Ja?
Das habe ich ganz stark gehabt. Da war ich überhaupt nicht frei. Ich habe mich verglichen. Ach, die ist jetzt dahin gereist. Ach, der macht jetzt das. Ach, der war in dem coolen Restaurant. Und das tat mir nicht gut. Und das ist für mich so ein wichtiger Aspekt bei diesen sozialen Medien, dieses Neid-Ding. Und ganz viel geklickt wird ja Babys Beauty Palace. Das ist eine 25-Jährige, hat auch gerade ein Kind bekommen und ist mit ihrem natürlich super aussehenden Freund natürlich in das perfekte Superhaus gezogen mit Pool und so weiter. Und das ist wirklich Barbie und Ken in Reinkultur. Und das baut auch so auf diesem Neid-Ding natürlich auf. Dass jetzt junge Frauen das anschauen und denken, boah, was die alles schon erreicht hat und die sieht auch noch so toll aus und ein Kind auch und alles easy. Und das ist für mich eigentlich auch ein Kern von YouTube und Insta, dieses Neid-Ding. Eigentlich verdient man da, wenn man da Geld verdient und wenn man diese Schiene geht mit Beauty und Lifestyle, auch mit dem Neid der anderen Frauen. sein Geld. Und ich weiß nicht, hast du irgendwas entdeckt auf YouTube, wo man aus diesem, wo du das Gefühl hattest, da schert eine Frau bewusster aus diesem Schema, lässt sich nicht vermarkten und versucht nicht, sich wie so eine Influencerin hinzustellen, zu sagen, ich bin das Ultimative, ich bin das Tolle.
Ja.
Es hat mit Narzissmus viel zu tun, finde ich schon auch. Und eben das auszunutzen, dieses Bashing, was es ja auch im realen Leben unter Frauen gibt, ja.
Mhm.
Ich bin davon auch nicht frei, dass ich Frauen erstmal scanne, von oben nach unten gucke, ja, die hat ja aber irgendwie, ne, solche Oberschenkel oder was. Wie sieht die denn? Wir sind davon alle nicht frei. Wir müssen uns immer wieder reglementieren, das rauszunehmen. Und ich finde, die sozialen Medien gehen genau in die andere Richtung. Und das finde ich auch, das kann auch zurückschlagen, finde ich, darauf, wie wir im Alltag als Frauen miteinander umgehen und uns respektieren und wahrnehmen.
Von der Wahrnehmung her finde ich es auch total krass. Ich bin auf YouTube total unerfahren. Also ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus mit YouTube. Hab dann mal ein bisschen geschaut, hab mir unter anderem, weil du dir die Bibi angeschaut hast, habe ich mir mal die Dagi Bee angeschaut. Das ist auch eine junge Frau, auch in dem Alter, um die 25 oder jünger, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die macht Schminkvideos. Und ich bin auf die gestoßen, weil in einem Artikel, den ich gelesen habe, stand, Mädchen, die diese Dagi Bee anschauen, viel auf YouTube, die möchten gerne oder die erwarten von sich selbst, dass sie einen ganz glatten Teint haben. Und die nutzen Filter, die ihnen einen ganz glatten Teint verschaffen. Und da habe ich mir die eben mal angeschaut. Und das Mädchen macht nichts anderes als, also zumindest hauptsächlich, als sich schminken. Die schminkt sich vor der Kamera und die probiert Beauty-Produkte aus und hat unglaublich viele Follower und hat super viele Zugriffe auf ihre Videos. Und das finde ich total krass.
Weil man ja eben auch weiß, dass es dann wieder ins reale Leben zurückgeht. Also wenn ich zum Beispiel auch Teil dieser Malisa-Studie war auch, dass wenn ich zum Beispiel Heidi Klum folge, die sehr gebleichte Zähne hat, dass viele ihrer Followerinnen sich dann auch die Zähne bleichen lassen. Das heißt, was ich da sehe, will ich dann auch haben und dann lasse ich unter Umständen meinen Körper eben auch verändern. Also ich gehe nicht nur auf Insta und bearbeite meine Fotos. Also die meisten Frauen machen dann großen Busen, schmale Taille, schmalere Hüften, längere Beine. Und die Männer machen es auch.
Mhm.
Viele, viele sogar. Das waren, ich meine, weit über 40% der Männer, die eben Influencern folgen, wollen dann einfach den Sixpack auch haben und die Brust und die breiten Schultern und so. Also die Männer sind da auch nicht frei davon. Aber das finde ich eben diesen krassen Schritt. Du könntest es ja auch konsumieren und sagen, boah, die sieht toll aus und ich probiere ein bisschen vielleicht mich so zu schminken wie sie. Aber dass das zurückschlägt und du sagst, ich bin unzufriedener mit meinem Körper und weil ich unzufriedener bin, weil ich ständig diese Vorbilder anschaue, will ich auch aktiv was verändern. Denn man ist ja Zähnebleichen noch harmlos.
Da gibt es einen Begriff dafür, das ist, glaube ich, die Snapchat-Dysmorphie. Also der Wille, wie sein Snapchat-Ich auszusehen oder wie sein Instagram-Ich. Also quasi, wenn ich mich da mit den Filtern bearbeitet habe und habe eine schmale Taille und habe einen ganz glatten Teint und habe ganz weiße Zähne und große Lippen und große Augen und eine ganz schmale Nase, dann glaube ich, dass das mein Schönheitsideal ist. Und da laufen Leute zum Schönheitschirurgen und sagen, ich möchte so aussehen, wie mein Instagram-Ich, mein bearbeitetes.
Ja.
Und irgendwie kann ich so ein ganz kleines Stück nachvollziehen, wenn man sich sieht quasi, wie man aussehen könnte und sich denkt, warum sehe ich denn so nicht aus? Jetzt muss ich irgendwie die Realität an dieses Wunschbild angleichen. Aber es ist doch eigentlich ein bisschen, also abgesehen davon, dass es viel zu viel Wert auf das Äußerliche legt. Aber das ist, glaube ich, wenn du Bilder konsumierst, ist das wahrscheinlich normal.
Also für mich hat das natürlich, aber ich bin, wie gesagt, auch eine andere Generation. Ne? Ich glaube, das ist schon eine Generationenfrage. Weil ich kenne es eben auch von 11-jährigen Mädchen, die sich mit ihren gleichalten Freundinnen vergleichen und sagen, die hat aber einen viel flacheren Bauch als ich. Oder guck mal, meine Oberschenkel sind nicht so dünn wie die von der anderen. Ich kenne das von mir aus meiner Kindheit nicht. Wir haben uns nicht körperlich verglichen mit meinen Freundinnen. Also das gab es nicht. Wir haben mit 11 einfach gespielt. Unsere Optik hat da noch keine Rolle gespielt. Also das hat sich, glaube ich, schon auch durch den Einfluss der Medien natürlich. Vielleicht ist das Tempo schneller, weil du mehr gespiegelt wirst. Gibt ja auch ganz viele wirklich junge Mädels auf YouTube, die da unterwegs sind, dass du schneller einen Spiegel vorgehalten bekommst oder Ideale vorgehalten bekommst, wenn du denn unterwegs sein darfst auf den Medien, was ja Eltern auch reglementieren könnten, stärker oft, dass du schneller mit so Idealen konfrontiert wirst, die du früher nicht hattest. Und dass das einfach leider den Blick von innen ganz schnell nach außen packt, also diese Oberflächlichkeit einfach sehr stärkt. Und wenn du dann nichts hast, glaube ich, was dagegen hält, sei es Eltern, die immer wieder sagen, du bist super, wie du bist, es sind keine Vorbilder, die da so dagegen halten, oder Bildung oder Aufklärung, was auch immer, dann ist die Gefahr, glaube ich, heute größer, einfach oberflächlicher zu denken und sich oberflächlicher wahrzunehmen.
Also meinst du quasi, dass durch die Existenz dieser ganzen Zerrbilder, der Verschönerten im Endeffekt, weil das sind ja alles, auch wenn du dir diese Schminkvideos anschaust, die sind ja so zugekleistert, natürlich siehst du da nicht mehr, wie der Mensch wirklich aussieht, sondern er ist nur in Perfektion. Und auch die ganzen Stars machen sich ja auf ihren Bildern, die sie auf Instagram posten, machen sich ja auch schlankere Taillen und ebenmäßigere Haut. Und quasi, dass durch den Zugang zu den Bildern erst überhaupt diese Vorbilder entstehen. Weil wie du gesagt hast, du hast dich früher mit deinen Freundinnen nicht verglichen. Die werden wahrscheinlich auch alle ganz normal ausgesehen haben.
Ja.
Klar ist mal, hat die eine mal was Schöneres als die andere, schönere Haare oder schönere Augen oder, aber im Endeffekt, im Schnitt sind alle ungefähr gleich und vor allem normal. Und das siehst du ja heute gar nicht mehr. Frauen, die normal aussehen, siehst du ja überhaupt nicht mehr in den Medien. Und ganz ehrlich, ich kenne keine einzige Frau, ich kenne keine, die nicht wenigstens ein bisschen Zellulitis hat. Aber in den Medien siehst du keine einzige mit Zellulitis.
Oder es wird dann wieder gefeiert.
Oder es wird dann gefeiert.
Boah, irgendeine Promi-Frau traut sich trotz Zellulitis, sich im Bikini fotografieren zu lassen.
Dabei ist es doch total normal. Das ist doch, so sehen Frauen halt aus. Und Menschen, Männer übrigens auch, Männer haben auch Zellulitis, das sagt ihnen nur keiner. Oder man sagt es ihnen und sie glauben es nicht. Viel schlimmer noch. Die schauen sich einfach zu selten von hinten im Spiegel an, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Ja, dass Frauen vorgespiegelt wird, das dürfen sie nicht haben. Oder wenn sie es haben, dann sind sie super mutig, wenn sie sich damit ins Schwimmbad trauen.
Ja, wie erlebst du das? Ich meine, du bist jetzt, wie alt bist du noch?
33.
33. Du spürst diesen Druck für dich gar nicht, dich anpassen zu wollen an irgendwelche medialen Vorgaben oder Rollen?
Also erstens glaube ich, dass ich tatsächlich nicht so viel Zugang dazu habe. Also ich habe nicht so viele Berührungspunkte, ich benutze zwar auch oder ich nutze auch Instagram total viel, aber ich schaue mir nicht diese Bilder an von diesen hübschen Frauen, weil mich das einfach nicht so interessiert. Also ich schaue schon auch hübsche Frauen an, aber die haben dann vielleicht irgendwie ein schönes Merkmal wie tolle Haare oder ein schönes Tattoo oder so. Aber dieser ganze Beauty-Bereich, den schaue ich mir nicht an, weil der mich einfach nicht so interessiert. Und ich glaube auch, ich bin halt einfach auch zufrieden mit mir und ich weiß halt, wie die Realität aussieht. Ich lese auch keine Frauenzeitschriften, also im Sinne von die InStyle oder sowas. Und ich fühle mich da jetzt eigentlich nicht unter Druck. Ich bin halt einfach zufrieden, so wie ich bin. Und ich finde auch das nicht super, also nee, ich fühle mich, glaube ich, nicht unter Druck. Aber als ich jünger war, habe ich mich mehr unter Druck gefühlt. Es hat ein bisschen, glaube ich, gedauert, bis auch bei mir die Erkenntnis gekommen ist, dass es A, Aussehen nicht das Wichtigste ist, dass ich es problematisch finde, wenn Frauen ihr Aussehen so hochhängen, weil das meiner Meinung nach tatsächlich überdeckt, dass es wichtigere Dinge gibt, um die sie sich kümmern könnten.
Da fällt mir was dazu ein. Mir hat gestern eine Kollegin erzählt, sie kennt, also eine Bekannte von ihr, die ist Anfang 20 und die braucht jeden Morgen alleine fürs Schminken 2,5 Stunden. Und die hat Haare natürlich, hat sie auch noch und sie duscht vielleicht auch noch und putzt sich die Zähne. Also du kannst dir vorstellen, dass die 3,5 Stunden jeden Morgen im Bad steht. Und das finde ich so traurig, weil was könnte man mit dieser Zeit alles Tolles machen?
Ja, das bremst einen doch total aus.
Und das finde ich eigentlich das Schlimme, dass ich möchte nicht, dass meine Tochter damit ihre Zeit vertrödelt. Also das ist, man kann da tolle Sachen, man kann sich bilden zum Beispiel auch in so einer Zeit oder man kann einfach länger schlafen oder man kann gute, also irgendwas Gutes für sich tun, was einem selber nutzt, als sich so äußerlichen Stereotypen anpassen zu wollen, weil ich würde wirklich unterstellen, sowas macht man nicht freiwillig. Das ist ja eine Arbeit, das ist ja wie ein zweiter Job.
Ja.
Macht man das freiwillig als Frau oder ist das nicht auch der Erwartungsdruck, sich anzupassen, eben zum Beispiel an Medien, Bilder in den digitalen Medien, wie Frauen ja. sein soll.
Ich denke auch, dass es, also es ist zumindest der große Wunsch zu gefallen und Aufmerksamkeit zu erregen durch sein Äußeres. Und dann wieder nicht Aufmerksamkeit zu erregen, weil im Endeffekt sehen die ja dann alle gleich aus. Es gab auch einen ganz interessanten Artikel, habe ich gelesen, von ein Fotograf hat junge Frauen fotografiert und sie gebeten, sich quasi selber so zu bearbeiten digital, dass sie sich für Instagram tauglich halten oder für tauglich für die sozialen Medien. Und die haben sich alle die Augen größer gemacht, die Lippen größer gemacht, das Gesicht schmaler, die Nase super schmal, so dass sie im Endeffekt alle gleich aussehen. Also es ist dann irgendwie doch dieser Wunsch, sich einzuordnen.
Was ich auch ein krasser Teil dieser Studie, dieser Malisa-Studie fand, die haben sich ja auch Musikvideos angeschaut. Mhm. Und 53% der Frauenkörper in diesen Videos haben keinen Kopf. Das ja. fand ich echt
ja.
cool.
Ja, ist ja auch wurscht. Cool. Kopf ist doch egal.
Genau. Aber Männer haben wohl auch rückgemeldet, die haben auch Männer wohl befragt, dass sie schon gerne hätten, also Konsumenten von solchen Videos, dass ihre Freundinnen auch so aussehen wie die Frauen in diesen Videos.
Wirklich?
Ja.
Ach, das finde ich ja fast überraschend.
Also es macht schon auch was mit den Männern natürlich. Und das ist natürlich, schlägt natürlich wieder zurück auf die Frauen.
Mhm.
Weil wenn entsprechende Frauen, die sich dem anpassen, meinen zu müssen, das hören, dann ist ja der Druck nochmal höher, gefallen zu wollen.
Aber warum lastet der Druck, gefallen zu wollen, eigentlich auf Frauen viel mehr als auf Männern? Das frage ich mich schon lange. Also ich verstehe nicht, warum die Frauen eigentlich das Bedürfnis haben, so zu gefallen. Eigentlich sind doch die Männer diejenigen, biologisch gesehen, die einen viel größeren Drang haben müssten, von den Frauen fortpflanzungstechnisch bedacht zu werden.
Sie benutzen halt andere Wege. Also sie benutzen halt sozialen Status zum Beispiel, radikal, ne? Denke ich, ganz eiskalt. Aber ich finde schon die andere Entwicklung auch spannend, dass ja auch Männer jetzt sogar über ARD, ZDF, es gibt so ein Video, ich glaube, das hast du auch angeschaut, wo so Männer auftreten, einer hat irgendwie so ein rosafarbenes Shirt an und sagt, also ich musste als Kind immer so jungentypische Sachen machen, wollte ich gar nicht. Ich möchte als Mann auch eine andere Rolle leben können als die Klischee-Rolle, tough, macho, dominant und bloß keine femininen Seiten. Also es kommt ja auch bei den Männern so, ich nehme das schon so wahr, auch medial formuliert, der Wunsch, ein anderes Bild erfüllen zu können.
Mhm.
Wäre spannend zu wissen, ob das auch wirklich ganz junge Männer sind, also so unter 20, oder ob das eher die Musikvideokonsumenten sind, oder wo das anfängt, oder ob das so die Männer sind, so die jetzt eben auch in die Familienphase rutschen, vielleicht so Anfang 30 oder so, die merken, ich möchte eben nicht dieses Papa-Klischee leben, das ich vielleicht vom eigenen Vater kenne, und die deshalb neu anfangen, über ihre Rolle nachzudenken und darüber, wie sie auch als Mann leben wollen. Also es gibt schon so einen Befreiungsdrang, habe ich das Gefühl, bei den Männern rauszuwollen, eben aus diesem Jagen, dominant sein, ne, Weibchen erlegen oder so, sondern ich möchte auch andere Seiten leben können. Jetzt wäre es doch cool, wenn das bei den Frauen auch käme.
Ja.
Die Frauen auch sagen würden, ich möchte jetzt auch mal eine andere Seite leben. Ich möchte nicht nur lange Beine haben, sondern auch was im Kopf zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ich habe im Zuge meiner YouTube-Recherche bin ich gestoßen worden, um es genau zu nehmen, auf eine Frau, die eben auf YouTube was ganz anderes macht. Und zwar heißt der YouTube-Kanal MyLab, den kann ich nur empfehlen, den kann man sich mal anschauen. Das ist eine Wissenschaftlerin, ist eine Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und Edutainerin, und die macht Videos über Wissenschaft. Über wissenschaftliche Themen, meistens Themen, die grob in den Bereich Chemie fallen. Und das ist super spannend und total cool. Also den habe ich jetzt auch mal, das ist der erste YouTube-Kanal, den ich abonniert habe, weil ich das gerne mir anschauen möchte. Und das ist spannend.
Hat die mal in irgendeiner Folge erklärt, warum sie das macht?
Soweit bin ich zumindest noch nicht gekommen.
Es gab ja auch wohl bei den YouTuberinnen, die für die Malisa-Studie befragt worden sind, so latent den Wunsch, sich besser miteinander zu vernetzen, um vielleicht gemeinsam aus diesen Klischees auszubrechen, um gemeinsam auch ein anderes Frauenbild sichtbar zu machen. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz.
Mhm.
Also das fände ich total klasse, wenn da 1, 2, 3 mit anfangen würden, weißt du?
Mhm.
Die sich vernetzen und sagen, wir trauen uns jetzt was anderes zu machen, was immer das ist. Und supporten uns auch, wenn dann irgendwelche Hassmails oder negativen Kommentare kommen, und ziehen das durch. Das könnte so ein Aufbruch sein, wie dieses schwedische Model habe ich schon mal in der Podcast-Folge erzählt, die sie für Adidas mit den behaarten Beinen hat fotografieren lassen und die ja auch auf Insta unterwegs ist. Und sie ist ein Model, ja, also sie ist keine Frage, sie verdient mit ihrer Optik Geld. Also da kann jetzt auch keiner wirklich anzweifeln, dass die hübsch ist. Aber auch sie hat Zellulite und sie zeigt Bilder von sich mit ihrer Zellulite und hat da auch natürlich entsprechende Kommentare gerade auf diese Werbekampagne bekommen, mit Drohungen und so weiter. Aber sie zieht es durch. Und das, denke ich, könnte so auch ein Weg der Veränderung sein, sich besser zu vernetzen.
Klar, wenn man ein bisschen Rückhalt von jemand anders hat, der vielleicht, und auch der einem das Feedback gibt, hey, das, was du machst, ist okay. Du bist dann nicht auf dem falschen Weg. Und nur weil dich jemand kritisiert, heißt es nicht, dass du da falsch liegst, sondern das ist das Problem von den anderen. Ich glaube, das hilft vielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einen YouTube-Kanal mit Schminkvideos habe und plötzlich möchte ich Politik machen und krieg schlechtes Feedback, dass ich mich dann eingeschüchtert fühle und mir denke, oh, vielleicht mache ich das doch falsch, vielleicht ist es der falsche Weg, vielleicht ist es einfach nicht mein Business.
Also so ein YouTuberinnen-Netzwerk.
Ja, wäre nicht schlecht, glaube ich.
Wäre ein gutes Projekt.
Aber glaubst du, dass alle YouTuberinnen da raus wollen aus ihrem Beauty-Palace?
Das glaube ich nicht, nein, weil die gut Geld damit verdienen.
Ja, das glaube ich auch.
Wirklich Geld bringt und nicht zu wenig. Und das ist auch okay, ist ja auch eine Form der Selbstermächtigung, über dieses Medium Geld verdienen zu wollen.
Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen, hat man nicht auch, wenn man eine gewisse Anzahl von Followern hat, hat man nicht auch eine gewisse Verantwortung?
Absolut.
Das denke ich nämlich auch, wenn du so viel Einfluss hast, und das hast du, wenn du einen YouTube-Kanal hast mit weiß ich wie vielen 10.000 Abonnenten, dann hast du Einfluss. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen falsch, wenn ich den dann so benutze, glaube ich.
Das braucht sehr viel Selbstreflexion und Selbstlosigkeit irgendwo.
Ich glaube, es braucht Selbstlosigkeit.
Absolut. Sehr viel Solidarität mit Frauen. Und das fehlt uns grundsätzlich, glaube ich, oft.
Hast du den Eindruck?
Mhm. Wie gesagt, auch ich habe den kritischen Blick auf andere Frauen. Ich versuche, also ich mache mir das bewusst und versuche das wirklich immer weniger zu haben. Finde das auch wirklich absolut bedauerlich, weil ich glaube ja, dass an diesem, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, dieses Bienenköniginnen-Phänomen.
Kannst du das nochmal erklären, das Bienenköniginnen-Phänomen?
Also ich verstehe das so, Frauen, die was erreicht haben, die erfolgreich sind, ziehen eben nicht andere Frauen nach, sondern wollen oben als alleine, als die Bienenkönigin rumschwirren und ihre Macht genießen und beißen oft auch andere weg, andere Frauen weg, die an sie rankommen könnten. Und ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht, warum es so ist. Oder sehe ich das falsch?
Nee, ich glaube, das gibt's auf jeden Fall und tatsächlich. Also ich erlebe das nicht so oft tatsächlich. Ich habe das Glück, dass ich in einem Umfeld bin, wo eher Frauen sind, die, wenn sie tough sind und cool sind, die eher bereit sind, andere mitzuziehen. Aber dass es das gibt, ist unbestritten.
Und die Frage ist auch, welche Erwartungen wir haben an Frauen mit Erfolg. Ich habe mal mit einer Feministin darüber diskutiert, unsere Bundeskanzlerin hat ja wenig für Frauenförderung getan. Zumindest hat sie nie offensiv vertreten, dass sie Frauen nachziehen möchte in der Partei. Und dann hat mir diese sehr überzeugte Feministin gesagt, sie wirft das der Angela Merkel auch gar nicht vor, weil das könne man nicht erwarten, dass Frauen mit Erfolg jetzt unbedingt auch andere Frauen fördern.
Aber hat nicht Angela Merkel schon auch Frauen gefördert? Ich meine, Ursula von der Leyen ist Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ihre Nachfolgerin.
Aber man muss halt eben auch sagen, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und auch Parteichefin war, sind kaum Frauen aus der Basis nach oben gekommen und der Anteil der Frauen der CDU im Bundestag ist so gering wie schon seit Jahren nicht mehr. Das ist eben auch ein Teil der Medaille, ne? Oder eine Seite der Medaille. Aber was ist jetzt unser Fazit der Geschichte von Rollen, Klischees und Rollenvorbildern in den digitalen Medien?
Ja, was ist unser Fazit? Also ich denke, ein Punkt ist, dass sich Frauen quasi schützen müssen vor diesen Angriffen im Netz, also quasi vor dem schlechten Feedback und so weiter und so fort. Schützen kann man sich ja nicht gut, aber man kann sich vielleicht gegenseitig unterstützen.
Super vernetzen könnte man sich. Es wäre doch toll, wenn es eine neue Bewegung gäbe von Frauen, die auf Instagram oder auf YouTube unterwegs sind und die diese Rollenklischees nicht mehr erfüllen wollen, dass die sich vernetzen, vielleicht einen neuen Hashtag sogar finden für sich, um nach außen klar zu machen, wir transportieren jetzt hier mal eine andere Message als die, die ihr von Frauen in den digitalen Medien, in den sozialen Medien herkömmlicherweise kennt. Das fände ich eine ganz tolle Bewegung. Fände ich super. Könnten wir auch super durch unseren Podcast vielleicht nochmal unterstützen oder darauf hinweisen. Oder wer Ideen dazu hat, kann uns natürlich auch gerne schreiben, finde ich, und uns Rückmeldungen geben. Wäre ich total gespannt.
Ja, das stimmt, das finde ich gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, und zwar ist das die Frau der Stunde. Und heute haben wir eine Frau der Stunde, die ist erst sehr jung, die ist 16 Jahre alt, und zwar ist es die Greta Thunberg. Das ist eine Schwedin, die ist 16 Jahre alt und die engagiert sich für den Klimaschutz. Und zwar schwänzt sie freitags die Schule und zieht vor das schwedische Parlament und demonstriert da so lange, sagt sie, und bis die Regierung bereit ist, was für den Klimaschutz zu tun. Das ist eine richtige Bewegung geworden. Auch in Deutschland gab es ja Schülerstreiks.
Auch in Nürnberg gab es eine Riesendemo. Ja.
Und was ich so toll an ihr finde, ist, sie engagiert sich in einem Bereich, der überhaupt nichts mit Beauty und Schminken und überhaupt zu tun hat, sondern sie engagiert sich für ein total wichtiges Thema. Klimaschutz und Umwelt, das ist ja echt eigentlich ganz grundsätzlich für uns und ganz wichtig. Und sie macht es auch gegen total viele Widerstände. Also sie wird auch ist Anfeindungen ausgesetzt, wird beleidigt, ihr wird quasi unterstellt, sie wäre instrumentalisiert von ihren Eltern, und trotzdem bleibt sie da total hart und zieht es durch und lässt sich nicht einschüchtern.
Da sieht man einfach, was positive weibliche Vorbilder zu leisten imstande sind. Und das finde ich daran so beeindruckend, dass es eben wirklich um die ganze Welt geht. Sie hat eine klare Haltung und durch diese Ausstrahlung erreicht sie ganz viele junge Leute, Mädchen wie junge Männer natürlich. Und das ist wirklich sehr vorbildlich. Also eine super Frau der Stunde.
Kann man echt nicht anders sagen. Die ist echt ein richtiges Vorbild. Ich finde die super klasse. Und eben gerade auch, weil die so allen Klischees widerspricht, indem sie diese harte Kritik an ihr abprallen lässt. Was ja total schwer ist auch. Jeder, der schon mal kritisiert worden ist, ich glaube, das kannst du bestimmt auch als Redakteurin nachvollziehen. Also in meiner Zeit als Online-Redakteurin kann ich das genau nachvollziehen, wie blöd sich das anfühlt, wenn du so einer Kritik ausgesetzt bist, auch so einer öffentlichen Kritik teilweise ausgesetzt bist. Und es ist schon, da muss man schon dran knabbern. Und die ist ja noch sehr jung und deswegen, finde ich, macht die das klasse.
Ja, sie scheint wirklich von der Sache so überzeugt zu sein, dass sie das andere aushält.
Ja, ist echt ein total toller Gegenentwurf zu dem, was wir eigentlich gerade besprochen haben die ganze Zeit.
Genau, und daher passt sie prima. Und dann hattest du ja auch noch einen ganz, ja eigentlich nicht lustigen, aber du hattest einen sehr einprägsamen feministischen Moment, ne, der mit deinem Sohn zu tun hat,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich habe einen kleinen Sohn und meine Schwester hat auch einen kleinen Sohn, der ist im gleichen Alter, die sind beide so um ein Jahr alt. Und meine Eltern wollten denen was zum Spielen kaufen, und zwar eine Kehrschaufel und einen Besen, und sind ins Spielzeuggeschäft gegangen und haben gefragt, wo es sowas gibt, und die Verkäuferin meinte, ja, da hinten bei den Mädchensachen. Und meine Mama war ganz vor den Kopf gestoßen. Und ich auch, als sie mir das erzählt hat, weil ich das ein Unding finde, dass die Putzsachen den Mädchen zugeordnet werden, ganz automatisch, total unhinterfragt. Wie findest denn du das?
Ja, mich entsetzt das genauso wie dich, aber man weiß ja, dass die Industrie diese Aufteilung in Mädchen- und Jungenspielzeug, in hellblaues und rosarotes Spielzeug natürlich instrumentalisiert, um einfach mehr Geld zu verdienen. Ja. Ne? Das bringt denen einfach mehr Umsatz, und deshalb machen die das. Und schlimm ist natürlich, dass es langfristig in der Wahrnehmung von Mädchen und Jungen was machen kann. Also dass es deren Geschlechterverständnis oder Rollenverständnis natürlich beeinflusst, das weiß man ja. Und deshalb ist es, das ist so dieser tragische Moment, sonst könnte man ja auch drüber lachen, ja, und drüber weggehen und sagen, da hole ich mir die Schaufel halt in der Mädchenecke, ist doch egal. Aber es macht eben was mit dem Selbstverständnis und dann ist es halt nicht mehr lustig.
Ja, und mehr würden die noch verkaufen, wenn sie eine rote und eine blaue Kehrschaufel machen würden.
Ach, das gab's gar nicht.
Nee. Gab es nur halt.
Marktlücke.
Ja, das ist vielleicht eine Marktlücke. Sollten wir uns merken. Jetzt sind wir aber eigentlich schon am Ende.
Wir sind am Ende unserer ersten Folge. Es war aufregend. Vielleicht hat man es uns auch angemerkt, dass es für uns auch aufregend war. Aber ich fand es total spannend und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Und darf vielleicht noch ankündigen, dass wir eine super tolle, spannende Ausgabe planen der Nürnberger Nachrichten zum 8. März, zum Internationalen Frauentag. Und dazu werde ich auch ein Interview machen in unserem nächsten Podcast in 2 Wochen mit einer ganz spannenden Frau, schon mal als Ankündigung für die Printausgabe, auf die ich mich und meine Kolleginnen und wir uns alle einfach sehr freuen.
Wunderbar. Vergesst nicht, unseren Podcast könnt ihr hören über Spotify, über iTunes und ihr könnt natürlich auch den Feed abonnieren. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder Lob oder was auch immer, schreibt uns eine Mail an redaktion@nordbayern.de. Wir freuen uns total über jedes Feedback, egal ob es positiv oder negativ ist.
Für unseren nächsten Podcast haben wir uns das Thema schon ausgesucht,
ja.
Franzi. Es wird um den Orgasmus gehen.
Genau.
Und um die Klitoris.
Ja.
Und das wird eine ganz spannende Geschichte. Und wir hören uns wieder hoffentlich. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.